15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
Wir haben am Wochenende spannende Pokalfights gesehen. Quirin, Mats und ich haben das Pokalspiel in Essen besucht und den HSV da ganz am Ende siegen sehen. Mats, du warst am Ende ziemlich glücklich und bist heute bei mir im Podcast.
Genau, ich bin heute am Start. Wir haben ja doch einiges aufzuholen, nachdem es letzte Woche ausgefallen ist, aufgrund des Transferstresses bei uns. Und ja, ich würde sagen, lass uns reinstarten.
Premier League.
Newcastle stürmt in die neue Saison und fegt Aston Villa gleich mal mit 5:1 vom Platz. Tonali, der von Milan gekommen ist, war direkt im Spiel, trifft in der 6. Minute zum ersten Mal für Newcastle. Villa ist zu Beginn des Spiels ebenfalls gut dabei und gleicht durch den Ex-Leverkusener Diaby in der 11. Minute aus. Isak schnürt dann einen Doppelpack, das zweite Tor per ganz sehenswertem Lupfer, das kann man sich gerne mal anschauen in den Highlights. Wilson und Barnes machen dann den Deckel für Newcastle drauf und von den Statistiken her war es aber eigentlich ein recht ausgeglichenes Spiel. War der Sieg am Ende zu hoch ausgefallen, Mats?
Ja, das liegt halt vor allem an der Effizienz. Also wenn man in einem Spiel über 80% der eigenen Schüsse aufs gegnerische Tor bringt, dann kann man natürlich seinen Expected Goals Wert schon mal ein bisschen übertreffen, haben sie jetzt getan, fast 2 mehr geschossen als erwartet, aber gerade so diese Überlegenheit in den Zweikämpfen ist schon wirklich beeindruckend bei den Magpies. War auch letzte Saison ja schon so, dass sie einige Gegner zu Hause komplett auseinandergenommen haben und das ja setzt sich jetzt nahtlos fort, also wirklich eine ganz, ganz starke Teamleistung mal wieder von Newcastle.
Einen heftigen Schlagabtausch haben wir in der zweiten englischen Liga gesehen, in der Championship. 4:4 trennen sich Southampton und Norwich da am Ende. Josh Sargent, der noch aus seinen Bremer Tagen bekannt sein dürfte, erzielt da den Führungstreffer für Norwich und gibt noch eine Vorlage zum 2:2 Ausgleich. Adam Armstrong auf der anderen Seite für Southampton zweimal erfolgreich, zweimal per Elfmeter, wobei der entscheidende zum Ausgleich erst in der 90. plus 7 verwandelt wurde. Norwich ist ja auch das neue Team von Trainer David Wagner und war auf den ersten Blick relativ unterlegen, 709 zu 307 Pässe, aber Southampton war, glaube ich, an vielen Stellen einfach zu ungenau, also wenn man sich anschaut, dass man 31 zu 15 Torschüsse auf der Anzeigentafel quasi stehen hat, aber nur 11 zu 6 aufs Tor gegangen sind und auch bei den Dribblings 29 zu 16, aber nur 11 zu 10 erfolgreiche, muss man schon sagen, dass da noch mehr kommen muss, oder?
Ja genau, die Effizienz hat nicht gestimmt, also der Aufwand war wirklich enorm, Saints ja auch im Spiel drückend überlegen gewesen, Expected Goals wird da ja am Ende bei über 5, also 5,2 ist schon wirklich auch ein extrem hoher Wert, dass man den in einem Spiel erzielt, im Endeffekt glücklich, dass man den Elfmeter da noch nutzen konnte, generell waren es ja zwei, die sie zu Toren auch verwandelt haben, aber ja, da muss auf jeden Fall nochmal deutlich die Sinne geschärft werden. Bei den Saints auch sehr interessant, was mit Amel Bella-Kotschap passiert, da gibt es ja auch immer wieder Gerüchte, eigentlich viel, viel, viel zu gut für die Championship, hat ja in der Premier League wirklich herausragend gespielt, da hoffe ich mir doch noch einen Wechsel, wenn es dann auch nur auf Leihbasis ist, so ähnlich wie bei Robin Koch.
Ligue 1.
Aufsteiger Le Havre kann sich in seinem ersten Spiel durchaus sehen lassen. Loris brachte das Team aus der Hafenstadt in der 6. Minute in Front. Mitte der zweiten Halbzeit gab es einen Doppelschlag von Montpellier durch Adams, der da zweimal trifft binnen 2 Minuten. Es folgt aber noch der Ausgleich in der 90. Minute und gerade bei geblockten Bällen war der Aufsteiger ziemlich stark. 4 Schüsse und 11 Flanken konnte man blocken.
Ja, durchaus interessant. Also am Ende auch wirklich leistungsgerecht. Wir hatten ja auch einen unserer Scouts dort vor Ort. Niveau war doch eher dürftig auf beiden Seiten. Bei Montpellier vor allem dieses ja, Stürmer-Duo, das gerade noch zur Verfügung steht, aus Eye Wahi und eben Acker Adams, der neu gekommen ist aus Skandinavien, da natürlich das Prunkstück der Mannschaft. Wäre natürlich eine klasse Sache, wenn man die Saison tatsächlich mit beiden bestreiten würde. Ich gehe aber stark von aus, dass Wahi noch wechselt, da ja auch einige Premier League-Clubs noch interessiert, auch in der Bundesliga gibt es immer wieder Interesse. Bin ich mal gespannt, was da noch passiert. Und Montpellier insofern eigentlich mit 2 verlorenen Punkten, muss man am Ende sagen, weil man es dann doch zu Hause über die Zeit retten muss, gerade gegen den Aufsteiger.
Ja, und dem anderen Aufsteiger wurden direkt die Grenzen aufgezeigt. Metz kommt nämlich bei Rennes mit 5:1 unter die Räder. Kalle Muendo brachte Rennes da in der 20. Minute schon auf die Siegerstraße. Es folgte allerdings der postwendende Ausgleich, aber gerade in der zweiten Halbzeit war Rennes dann absolut überlegen und auch die Statistiken sprechen da eine klare Sprache. 14:3 Schüsse aufs Tor, 706 zu 286 Pässe, da wurde Metz schon ordentlich hinten reingedrückt.
Ja, also auch da die Kaderqualität nicht allzu hoch. Also gerade beim Metz hat man nach einem Aufstieg doch sehr, sehr wenig gemacht, sehr, sehr defensiv bisher auf dem Transfermarkt agiert, kaum wirkliche Qualität dazu bekommen. Ich denke mal, das Ergebnis dürfte jetzt nochmal klarer gemacht haben, dass da doch noch einiges zu tun ist. Und auf der anderen Seite Rennen mit einem überragenden Jeremy Doku, der nahtlos an seine wirklich fantastische Rückrunde anknüpft. 9 von 9 gewonnenen Dribblings, zeichnet mal wieder sein Spiel enorm temporeich unterwegs. Auch Manchester City soll da wohl sehr, sehr großes Interesse bekunden, Doku noch in diesem Sommer zu verpflichten. Da dürfen wir gespannt sein. Also da unbedingt mal die Medien auschecken und verfolgen. Jeremy Doku definitiv Player to Watch und ja, kurz davor nochmal einen ganz großen Transfer für sich einzutüten.
Eredivisie.
Einen Schlagabtausch haben wir auch zwischen Nijmegen und unserem Kooperationspartner Excelsior Rotterdam bestaunen können. Die Führung für Excelsior fällt in der 12. Minute. Baas und Hansen drehen dann aber noch vor der Pause die Partie für Nijmegen. Ausgleich gibt's dann in der 53. Minute durch Vidal und die erneute Führung für den NEC nur 7 Minuten später. Excelsior gleicht dann in der 73. nochmal aus und trifft am Ende in der 90. plus 10 zum 3:4 Auswärtssieg. Absoluter Wahnsinn und besonders auffällig fand ich die deutliche Überlegenheit Rotterdams bei den Dribblings. 11:25 erfolgreiche Dribblings stehen da zu Buche.
Ja, das zum einen und zum anderen bin ich natürlich aus Transfersicht umso glücklicher, dass gleich 3 Neuzugänge getroffen haben in dem Spiel mit Caspar Vidal, dem Innenverteidiger, Omorowa und Odenes, die vorne drin spielen. Auch dieser ja späte Treffer da sicherlich für die Moral natürlich überragend. Aber ein Spieler muss ich hier einfach nochmal hervorheben, das ist Kuwait Driouech, der auf der rechten Seite spielt, auch in der letzten Saison schon wirklich sehr, sehr gute Leistungsdaten. Da haben die Scorer noch ein Stück weit gefehlt, wenn er sich da steigern kann. Und davon gehe ich ganz stark aus in der nächsten Saison. Dann wird das einer sein, der auch mal ja eine ganz gute Ablösesumme einbringen dürfte. Für den Moment hoffe ich aber, dass er noch ja jetzt in diesem Transferfenster bei Excelsior bleibt. Dann dürfte das eine ja zumindest mal ein Stück weit sorgenfreiere Saison werden als in der letzten Spielzeit, wo man sich ja doch erst ja kurz vor knapp retten konnte. Und ja, freut mich, wie gesagt, dass da gleich alle 3 erfolgreich waren.
La Liga.
Real schlägt Bilbao am ersten Spieltag mit 0:2. Die Tore steuern Rodrigo und Jude Bellingham bei. In den Minuten 28 und 36 waren die beiden da erfolgreich. Real war gerade bei den Abschlüssen deutlich überlegen, 8:1 Schüsse aufs Tor. Aber besonders bitter für die Königlichen ist, dass sich jetzt neben Courtois auch noch Eder Militao das Kreuzband gerissen hat und lange fehlen wird. Da werden die Königlichen wahrscheinlich nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden müssen, oder?
Ja, müssen sie. Also generell der Kader ja ziemlich unausgewogen im Moment. Lunin da so die einzige Option fürs Tor, das kann man sicherlich machen. Ich weiß nicht, ob es für eine ganze Saison wirklich die Idee ist. Also ist ja Kepa, der kurz vor Vollzug steht. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn es scheitern sollte, dass man doch nochmal einen erfahrenen vielleicht reinstellt, so einen Yassine Bounou, den ich auch für die Bayern übrigens sehr spannend finde vom FC Sevilla, den könnte ich mir da vorstellen. Ja, und die Innenverteidigung jetzt natürlich zu dünn besetzt. Nur 3 Spieler, die es wirklich spielen können mit einer sehr, sehr hohen Qualität. Da wird man sich, denke ich, jetzt auch nochmal umsehen und vielleicht nochmal ja einen Leihtransfer oder sowas in die Richtung eintüten. Zentrales Mittelfeld ja total üppig besetzt. Also da ist man eigentlich fast schon überbesetzt. Dagegen der Sturm, der auch sehr, sehr ausgedünnt ist, wenn man sich da mal den Kader zu Gemüte führt, gerade nach dem Benzema-Abgang natürlich, aber auch beispielsweise so Abgänge wie die von Asensio, die schlagen natürlich vor allem auf die Breite so ein bisschen aus. Also Kylian Mbappé weiterhin Transferziel Nummer 1 bei Real Madrid und da ist wohl auch die klare Ansage getroffen worden, entweder Mbappé kommt oder es soll kein weiterer Stürmer kommen. Für diese Mittelstürmerposition halte ich auch für sehr, sehr gewagt, weil man dann wirklich nur Joselu hat, der wirklich diese ja klassische Targetman-Rolle irgendwo ausfüllen kann, auch für die Tore sorgen soll. Und da ist man doch schon ein Stück weit limitiert und ausrechenbar, bin ich der Meinung. Also bin sehr gespannt, was sich bei Real jetzt in den letzten 2 Wochen noch tut.
Ja, und wo wir schon bei den Transfers sind, schauen wir direkt ins Nachbarland nach Portugal. Benfica sichert sich die Dienste von Anatoly Trubin. Der 22-jährige Keeper konnte bei der U21-EM auf sich aufmerksam machen und 2 weiße Westen mitnehmen. Er kommt für 10 Millionen Euro von Donetsk und hat einen Marktwert von 22 Millionen. Die Ukrainer haben sich aber 40% des Gewinns bei einem Weiterverkauf gesichert. Ich denke, er wird aber trotzdem die Nummer 2 hinter Odysseas Flachodimos sein, oder Mats?
Zunächst schon, ja, ist ja ein absolutes Top-Talent. Also ich denke mal, es wird schon auch einen Konkurrenzkampf geben. Vlachodimos sicherlich mit einem Vorteil. Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt sogar schon direkt zum Start Tobin die Champions League-Spiele gibt. Mindestens die portugiesischen Pokalspiele wird er garantiert bekommen, weil er schon leistungstechnisch nicht so weit weg von Vlachodimos ist. Ist ja fast 2 Meter groß, 1,90, ganz, ganz stark in der Positionierung und halt unglaublich präsent in der Luft. Also das ist wirklich seine ganz große Stärke, früh rauszukommen, eine tolle Strafraumbeherrschung zu haben und das schon mit 20 Jahren. Und da hofft man sich doch eine ganze Menge vom Ukrainer. Insofern, ja, denke ich, kann das so im Laufe der Saison schon zu einer Wachablösung kommen, würde mich zumindest nicht ganz wundern.
Auch der zweite Club aus Lissabon hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und hat sich Morten Hjulmand gesichert. Der 24-jährige defensive Mittelfeldmann kommt für 18 Millionen Euro von Lecce nach Portugal und erhält einen Vertrag bis 2028. Mats, du bist ein großer Fan von dem Transfer. Warum?
Ja, also für mich wirklich ein überragender Transfer und schon fast ein bisschen schade, dass er nicht innerhalb einer Top-5-Liga wechselt. Hat er für Lecce 2 Saisons komplett durchgespielt, Stammspieler, Schlüsselspieler, in jungen Jahren wirklich eine hohe Führungsqualität, der schon mit an den Tag legt und soll da jetzt natürlich vor allem für diesen Abgang von Manuel Ugarte, der ja zu PSG gegangen ist, da soll er den kompensieren, ist ein Spieler, der jetzt offensiv immer mal wieder Akzente setzt, vor allem defensiv sehr, sehr stark agiert im zentralen Mittelfeld, also jemand, auf den du dich komplett verlassen kannst, der auch Bälle durchs Mittelfeld treiben kann, finde ich ein unglaublich spannendes Profil, weil er eben für ein recht schwaches Team sehr, sehr gut performt hat in der Serie A und auch ein großer Faktor war, dass Lecce nicht abgestiegen ist in der letzten Saison.
Weiter geht's in Deutschland. Joachim Mehle spielt künftig in der Bundesliga. Der 26-jährige Linksverteidiger wechselt für 12 Millionen Euro zu den Wölfen. In der letzten Saison hat er 34 Serie A-Spiele für Atalanta gemacht und 3 Tore und 3 Vorlagen erzielen können. Er kann auch auf der rechten Seite aufgestellt werden und bringt dem VfL damit in der Defensive etwas Flexibilität rein.
Genau, die hohe Variabilität habe ich mir ja auch als ganz, ganz großen Punkt bei diesem Transfer aufgeschrieben. Mehle, der ja nicht nur in der Lage ist, auf beiden Seiten zu spielen, sondern der ja vor allem auch diese Fünferkette sehr, sehr gut kennt, als Wingback agieren kann, aber durchaus auch die Rolle als Fullback kennt, die er teilweise auch im Nationalteam ja inne hat, wo er dann ein bisschen defensiver agieren muss, mit seinem doch etwas stärkeren rechten Fuß ja auch gerne so diesen Weg nach innen sucht, also sozusagen in die Schnittstelle zwischen dem Außenverteidiger und dem Innenverteidiger reingeht, dadurch natürlich ganz, ganz interessante und gefährliche Läufe reinbringt ins Team, gerade auch in Kombi mit einem Kaminski zum Beispiel, der auf seiner Seite ja spielen kann, halte ich das für sehr, sehr vielversprechend. Muss man jetzt ein bisschen gucken, wie sich das sortiert vorne auch beim VfL Wolfsburg, wo ja auch Patrick Wimmer jetzt wahrscheinlich auf der linken Seite mehr spielen wird nach dem Zugang von Vlachov Tscherny. Da bin ich mal gespannt, wie sich das sortieren wird und generell ja die Transferpolitik bei den Wölfen schon sehr spannend durch die Verkäufe von Van de Ven, über den wir auch gleich noch sprechen, und Metscher sehr mächtig Geld auch vorhanden und das ja trotz dieser verpassten Europa League Quali, die sie da so ein bisschen in den Sand gesetzt haben am letzten Spieltag, wirklich jetzt mit einiger sehr, sehr spannenden Transfers, Tchernyi schon angesprochen, auch Thiago Tomás, der jetzt im Pokal wirklich stark überzeugen konnte, Cesega hat direkt gespielt, Moritz Jens noch ein bisschen verletzt, aber der hat auf Schalke nachgewiesen, was er kann, also da sind schon wirklich einige, ja, heiße Feuer andersrum, einige heiße Eisen im Feuer so rum und bringen da natürlich ein Element rein und das ist Intensität und das ist ja genau das, was Niko Kovac sehen will von seiner Mannschaft. Sehr, sehr hohe Intensität, sehr, sehr laufstarkes Team, die auch dann immer wieder kreative Momente vorne erzeugen. Also da geht die Kaderplanung in eine ganz klare Richtung, was ich sehr positiv bewerte.
Ja, du hast den Wechsel von Van de Ven gerade schon angesprochen. Ihn zieht es zu Tottenham, aber die Wölfe dürfen sich über eine stattliche Ablöse freuen. 40 Millionen Euro lassen sich die Spurs den 22-jährigen Innenverteidiger kosten. In der letzten Saison hat er nur ein einziges Bundesligaspiel verpasst und in England erhält er einen langfristigen Vertrag bis 2029.
Genau, wir haben gestern im Auto, also Quirin und ich, wirklich sehr, sehr lange über diesen Wechsel diskutiert und waren uns nicht ganz einig, ob diese Ablösesumme gerechtfertigt ist. Also die Frage gebe ich auch gerne mal an euch, an die Community weiter. Hauen wir unten nochmal unter den Podcast drunter, was ihr dazu meint. Also generell, ja, Van de Ven, der schnellste Innenverteidiger der Bundesliga, Linksfuß, auch eine Top-Mentalität, der auch vorangeht, der sich für nichts zu schade ist, der auch Linksverteidiger sonst in der Viererkette spielen kann, eine ganz, ganz hohe Passgenauigkeit auch an den Tag legt, also auch unter Druck nicht nervös wird, dazu ja auch groß gewachsen. Aber, und das steht so ein bisschen auf der anderen Seite, er erzeugt ziemlich wenige Balleroberungen. Also was ich schon sehr, sehr verwunderlich finde, gerade bei dem Spiel von Wolfsburg, die auch viel dann vorwärts verteidigen, sehr aktiv sind, auch gegen den Ball. Gerade mal 9,1 Balleroberungen pro 90 Minuten ist kein hoher Wert, ist wirklich eher ein recht schwacher, auch im Bundesliga-Vergleich. Ja, insofern bin ich mal gespannt, ob er da dieses Premier League-Niveau nochmal adaptieren kann, wo es ja dann doch nochmal mehr zur Sache geht und vor allem mal darauf ankommt, gegnerische Angriffe sehr effizient und ja, zweikampfstark dann eben zu stoppen. Habe ich noch ein paar Zweifel dran. Ich bin der Meinung, 50 Millionen sind da zu viel. Da hätte man, glaube ich, auch für weniger Geld schon noch andere Kandidaten bekommen. Ich wäre jetzt anderer Meinung. Insofern, ja, gerne mal abstimmen unten.
Weiter geht's bei Stade Reims und die holen Mohamed Darami von Ajax. Der 21-jährige Däne ist auf dem linken Flügel zu Hause und Reims legt für ihn 12 Millionen hin und das ist das Doppelte des Marktwerts für den 1,80 großen Rechtsfüßer und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2028 aus. In der letzten Saison hat er per Leihe für seinen Ausbildungsklub Kopenhagen gespielt und da 28 Spiele absolviert, 8 Tore und 6 Assists auflegen können und zusätzlich 6-mal in der Champions League gespielt.
Ja, ich habe ihn auch zweimal live gesehen letzte Saison und war überhaupt nicht überzeugt von Darami. Also ja, eigentlich ein Spieler, der von Haus aus jemand ist, der über seine Agilität kommt, sehr, sehr temporeich, sehr dribbelstark, also im Grunde genommen ein zweiter Jeremy Doku, wenn man so möchte, ist dann ja zu Ajax gewechselt, wo es überhaupt nicht funktioniert hat, also wo er wirklich gar keinen Stich gesehen hat, teilweise sogar nur in der zweiten Mannschaft gespielt hat. Bei Ajax, dann wird er zurückverliehen, hat da so ein bisschen wieder zu seiner Form gefunden, aber aus meiner Sicht viel zu oft das Tempo rausgenommen. Also da doch eher sehr taktisch, sehr ja, ein bisschen zurückhaltend, fehlt so ein bisschen der Mut bei ihm, wie er agiert hat. Jetzt ist er in Reims wahrscheinlich in neuer Rolle eingeplant. Also wir gehen davon aus, dass er wohl als Stürmer agieren wird, als Mittelstürmer, dass man ihn da so ein bisschen vom Flügel weg nimmt, umfunktioniert, wechselt zu Burnley, stand ja kurz bevor, aber gerade diese größere Rolle, die er eben in Frankreich spielen soll, die hat ihn wohl komplett überzeugt, soll jetzt für Tiefgang sorgen und gerade diesen Verlust eben von Balogun auffangen, der in der letzten Saison wirklich überragend gespielt hat, in Reims. Also bin ich ganz, ganz gespannt, wie das hinhaut, ob diese mobile Stürmerrolle zu ihm passt, ob er da auch wieder seinen Tiefgang auch einsetzen kann, oder ob es ähnlich ausschaut und er sich häufig fallen lässt, auch teilweise hinter den Ball fallen lässt, weil das wird definitiv dann nicht funktionieren.
Sheffield United schlägt auch doppelt zu und verstärkt sein defensives Mittelfeld. Gustavo Heymer und Vini Sousa spielen beide die Position und sind beide in Brasilien geboren. Heymer ist aber Niederländer und hat seine Jugend zu großen Teilen bei Feyenoord verbracht. Er kommt jetzt von Coventry City für 17,3 Millionen bei einem Marktwert von 8 Millionen, ist nur 1,69 groß, kann aber auch im zentralen Mittelfeld oder als Rechtsverteidiger eingesetzt werden. In der letzten Saison konnte er auch Torgefahr beweisen. 41 Einsätze in der Championship hat er gemacht und dabei 9 Tore und 10 Vorlagen erzielen können. Vini Sousa ist dagegen 1,87 groß und kann auch in der Innenverteidigung spielen. Der 24-Jährige kommt von Lommel aus Belgien für 12,5 Millionen und hatte auch einen Marktwert von nur 6 Millionen Marktwert. Letzte Saison war er an Espanyol Barcelona ausgeliehen und hat da 34 Spiele in La Liga absolviert. Mats, ist die Überbezahlung im Vergleich zum Marktwert bei beiden Spielern gerechtfertigt?
Ich bin der Meinung, ja. Also ich hab mich ja ganz bewusst auch mal für diese beiden Transfers entschieden, dass wir die heute noch mal thematisieren. Sonst sprechen wir jetzt wahrscheinlich nicht allzu häufig über Sheffield United und die Transfers, die dort ins Haus stehen. Aber ich finde diese Kombination aus den beiden Spielern unglaublich spannend. Das kann ein sehr, sehr interessantes Mittelfeldduo sein, weil sich aus meiner Sicht beide Spieler richtig gut ergänzen. Beide sehr, sehr aggressiv sind. Beides absolute Pressingmaschinen, die immer wieder gegen den Ball arbeiten. Gerade Sousa mit seiner Physis, mit seiner Härte, auch mit ja, unter den Top 10 Spielern in Europa, was die meisten erfolgreichen Tacklings anbelangt, also da wirklich ganz, ganz stark. Mit Ball nicht ganz so gut, ist keiner, der den Ball jetzt häufig durchs Mittelfeld treibt, sondern der sich dann auch eher hinterm Ball aufhält. Und Heymer so ein bisschen das Gegenteil, auch wie gesagt sehr, sehr aggressiv, aber eben bringt diese progressiven Läufe, bringt den Ball ins letzte Drittel 10-mal pro 90 Minuten und sorgt dafür auch per Schuss ja für Torgefahr. Also weit über 2 Schüsse pro 90, auch wirklich ein toller Wert und jetzt ja schon in der zweiten Saison in Folge mit über 10 Vorlagen, also 10 Vorlagen dann genau für Coventry in der Championship. Also traue ihm die Premier League absolut zu. Toller Werdegang für Heymer und Sousa, eine sichere Bank. Insofern finde ich, ja, bei den aktuellen Preisen, die in der Premier League gezahlt werden, ist es absolut marktgerecht.
Alles klar, dann machen wir den Podcast für heute zu. Ich gebe euch noch kurz die Highlights der Woche mit. Heute Abend sind noch DFB-Pokalspiele, da könnt ihr mal reinschauen. Ansonsten sind unter der Woche die Halbfinalspiele der Frauen-WM und am Sonntag steigt da auch das Finale. Ich würde sagen, habt eine gute Woche und genießt die Zeit.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.